SRF 1. SRF 1.
Freitag, 3 Minuten ab den Zähnen. Es gibt Leute, die ihr Hirn schon jetzt ins Wochenende geschickt haben. Wir aber, wir sind mit ganzem Hirn dabei. Es geht um Hirnforschung heute und was sie möglich machen kann. Menschen wieder hören und sehen, Arme und Beine, die gelähmt sind, wieder beweglich machen, sogar Sachen spüren. Es geht um sogenannte Neuroprothesen, um Menschmaschinen, um Cyborgs. Wie weit ist da die Forschung? Und wie noch sind wir an Science Fiction? Das probieren wir herauszufinden heute im Treffpunkt. Gast in unserer Sendung ist die SRF Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi. Guten Morgen, Irene.
Guten Morgen.
Ich freue mich auf das, was du uns erklären kannst und wo wir zusammen diskutieren können. Gerade nach der Gloria Estefan geht's los. Willkommen im Treffpunkt. Am Mikrofon Christina Lang.
Difícil de comparar.
haben die Energie. Gloria und Stefan auf SRF 1. Wenn man könnte, am Morgen, wenn man noch müde ist, allein mit der Kraft der Gedanken, aus dem Bett die Kaffeemaschine einstellen in der Küche, ein Tasschen aus dem Schrank holen und dann den perfekten Kaffee rauslassen, das wäre schön. Was Gedanken alles können. Aber ganz anders als hier in meinem Beispiel. Um das geht es jetzt im Treffpunkt. Es geht um Hirnforschung und es geht um sogenannte Neuroprothesen. Was es hier alles gibt, wo wir stehen und wodurch es in die Zukunft geht, das werden wir herausfinden. Zusammen mit der SRF-Wissenschaftsjournalistin Irene Dietschi probieren wir so ein bisschen eine Auslegeordnung zu machen und ein paar Beispiele zu geben, was Neuroprothesen sind und wie das sie funktionieren. Es sind Prothesen, die nicht über einen Hebel oder einen Joystick oder eine Tastatur oder so gelenkt werden, sondern eben mit dem Hirn, mit Hirnströmen, mit Gedanken. Irene, mit Gedanken einen Rollstuhl steuern oder einen Arm oder eine Hand, wie funktioniert das?
Also hast du ja schon gesagt, eben mit Hirnströmen. Die ETH Lausanne hat da schon viel experimentiert, ist da ganz vor an der Forschung. Beim Rollstuhl funktioniert das so, dass die Probanden, also die, die das entwickelt haben, die haben dann so eine Kappe auf dem Kopf, so eine EEG-Kappe heisst das, mit Elektroden drauf. Die nehmen die Hirnströme ab und dann sind die verbunden mit einem Computer. Und der Computer der verarbeitet die Ströme zu Steuerbefehl. Und mit dem kann man dann im Rollstuhl sagen, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Und das funktioniert. Also so ein Rollstuhl, der ist vor 10 Jahren ist entwickelt worden.
Aber es braucht also eine Verbindung. Es hat Elektroden auf der Kappe, auf dem Kopf. Genau. Und das speist es dann nachher in einen Computer. Hand, Arm, wie geht das?
Es gibt die Entwicklung von der Prothesen, also das von der Neuroprothesen. Das ist ein Feld, wo die Schweiz auch ganz weit vorne ist. Auch die ETH Lausanne, die EPFL. Dort funktioniert es im Prinzip ähnlich, dass man im Prinzip mit noch vorhandenen Nervensträngen versucht, über Elektroden so eine Prothese zu steuern. Und das ist die heissen myoelektrische Prothesen. Das klingt in der Zwischenzeit schon ganz gut. Also gerade kürzlich hat die ETH Lausanne so eine Prothese vorgestellt, wo mit Hirnströmen die Probanden sogar können fühlen, was sie in die Hände nehmen mit dieser Prothese. Also sie mussten nicht anschauen, dass sie zum Beispiel ein Kaffeetasschen den Henkel von einem Kaffeetasschen anlängen, sondern sie haben es wirklich gefühlt über die Prothese.
Die Informationen sind zurückgeschickt worden ans Hirn und haben gesagt, das ist ein Kaffeetasschen.
Ganz genau.
Du hast vorhin die Kappe angesprochen, die EEG-Kappe. Die wird auch eingesetzt für etwas mit ADHS-Kindern. Da geht es um Neurofeedback. Kannst du erklären, was das ist?
Neurofeedback ist so eine recht etablierte Therapiemethode in der Zwischenzeit eben für ADHS-Kinder als Alternative eigentlich zu Medikamenten, zu Ritalin. Und die Idee ist, dass man eigentlich mit seinen Hirnströmen lernt kontrollieren. Und zwar müssen dann die Kinder auch so eine Kappe anlegen, so eine EEG-Kappe. Die sind dann auch mit dem Computer verbunden. Und dann lernen sie mit Hilfe von einem Game zum Beispiel allein mittels Willenskraft und ihren Hirnströmen so ein Männchen, sagen wir, durch eine Tunnel durchschicken, als andere Ende vom Tunnel oder irgendeinen Stein von links nach rechts schieben und das funktioniert.
Hei, hei. Dann gibt es auch noch Chips oder Implantate. Zum Beispiel, die bekanntesten wahrscheinlich sind für Augen und Ohren. Ein Auge helfen sehen, das macht ein Retina-Chip oder ein Retina-Implantat. Wie funktionieren die?
Also dazu muss man schon sagen, dass das noch recht experimentell ist und auch rudimentär. Es sind zwar Firmen unterwegs, aber es funktioniert noch nicht so gut. Was funktioniert, ist so, also es wird so ein Mikrochip an der Hinterseite vom Augäpfel unter die Netzhaut, unter die Retina gesetzt. Und der Chip ist mit so Fotodioden besetzt. Und die dann das Licht, das einfällt, wie kleine Sonnenkollektoren, umwandeln in elektrische Signale. Diese Signale werden dann verstärkt und eben in die Netzhaut weitergegeben. Und von dort gehen sie dann den natürlichen Weg über den Sehnerv ins Gehirn. Und es entstehen dann so rudimentäre, zweidimensionale Seheindrücke in schwarz-weiss. Also, wie gesagt, rudimentär, ja. Nicht mehr als 7%.
Nicht zum Sehen, sondern zum Hören ist, glaube ich, eine der ältesten der Neuroprothesen, das Cochlea-Implantat. Was kannst du uns zu dem erzählen?
Also das Cochlea-Implantat, das gibt es schon länger. Das funktioniert auch mit so einem Stimulationschip, auch wie das Retina-Implantat. In diesem Fall aber im Innenohr und auch ähnlich werden über Elektroden so künstliche Sinneseindrücke erzeugt. Und der Chip wandelt Schall in elektrische Signale um und die werden dann an Hörnerv weitergeleitet.
Und dann kann das Hirn wieder damit arbeiten und ist wieder dabei. Das ist die Rendite von der SRF-Wissenschaftsredaktion über Chip, Maschinen, elektronische Geräte, die verbunden werden, können werden mit dem Hirn, mit dem Nervensystem. Das ist ein Top-Thema in der Forschung, auch eins, das in der Schweiz fest daran geforscht wird. Haben wir jetzt gerade gehört mit Beispielen von der ETH Zürich und ETH Lausanne. Da erfahren wir noch ein bisschen mehr darüber. Es ist übrigens auch ein Thema, das inspiriert. Der Schweizer Wissenschaftsjournalist und Autor Beat Glocker behandelt nämlich das Thema in seinem neuen Roman. Und warum das ihn das Hirn und all die Möglichkeiten vom Hirn so fasziniert, das erzählt er uns in ein paar Minuten. Alpha Will auf SRF 1, Forever Young. Was wir alles herausholen aus unseren Hirnen oder daran anhängen Um das geht es heute im Treffpunkt. Haben wir vorhin ein paar Beispiele gehört. Um Neuroprothesen geht es und um Hirnforschung. Dass eine Prothese sich bewegt, weil ein Mensch, der sie anhat, mit seinen Gedanken den Befehl dazu gibt, das klingt ja am Anfang ein bisschen wie erfunden, wenn man das zum ersten Mal hört. Es klingt nach einer Mischung von Realität und Fiktion. Der Zürcher Wissenschaftsjournalist und Autor Beat Glocker ist ein Fachmann für Hirnforschung. Und jetzt ist gerade ein neues Buch von ihm rausgekommen. Und in dem mischt er Realität und Fiktion. Sein Buch heisst «Zweimal tot». Es ist ein Thriller, also Fiktion. Aber die Fakten, die er seine Fiktion drumherum baut, die stimmen. Oder die sind wenigstens noch an der Realität. Ich erzähle geschwind ein bisschen davon. Es geht in diesem Buch um Chips und um elektronische Geräte, die mit dem menschlichen Nervensystem verbunden sind. Ein Wissenschaftler, der die entwickelt und kurz vor dem Durchbruch steht, wird plötzlich zusammengeschlagen, geht in ein Koma. Später stellt sich heraus, es ist ein sogenanntes Locked-in-Syndrom. Also das Hirn und das Bewusstsein sind noch wach, aber eingesperrt in einem Körper, der gelähmt ist. Und der gibt es die junge Wissenschaftlerin, die Zugang findet zu einem. Sie ist es, die einen Computer anhängt und verschiedene andere Geräte an sein Hirn, sodass man mit ihm kommunizieren kann. Auch der noch, wo alle anderen Organe versagen, wo der Körper von dem Mann eigentlich tot ist und sein Hirn nur noch in einer Box zusammen mit einer Maschine weiterlebt. Aber auch nicht mehr so lange. Aber da kann ich jetzt nichts darüber sagen, mehr verraten. Die Irin Dietschi, die heute Gast ist, hat mit dem Beat Glocker, der das Buch geschrieben hat, ein Interview gemacht. Und sie hat ihn unter anderem gefragt, warum ist er so fasziniert vom Hirn und von der Hirnforschung?
Also erstens ist es einmal einfach ein absolut angesagtes Thema in der Forschung. Es ist ja, man kann sagen, es ist das Jahrzehnt von der Genetik war und jetzt ist das Jahrzehnt von der Hirnforschung ausgesprochen. Es fließen Milliarden von Forschungsfördergelder, unter anderem auch in die Schweiz, wo Top-Forschende sitzen. Und von dem her ist es einfach meine journalistische Aktualität, die mich das Thema hat wählen lassen. Und das Zweite ist die persönliche Betroffenheit. Ich beschäftige mich seit 24 Jahren mit dem Hirn. 24 Jahre, das ist das Alter von meinem Sohn, der eben mit einem Hirnschaden geboren worden ist. Und da freut man sich als Vater, aber auch als Wissenschaftler und als Journalist schon, woher kommt denn das? Warum ist etwas kaputt in dem Hirn?
Und könnte man das nicht flicken? Der Sohn von Beat Glocker ist autistisch und zerebral behindert.
Bei Menschen, die starke Epilepsie beispielsweise haben, kann man einen Teil vom Hirn rausoperieren und andere Hirnregionen übernehmen die Funktion. Also wenn jetzt das Hirn eigentlich so plastisch ist, dass es defekte oder fehlende Stellen kompensieren kann, warum passiert das jetzt im Hirn von meinem Sohn nicht? Warum sagt das Hirn nicht, da ist etwas kaputt, müssen wir übernehmen? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt, umtreibt und auf die ich bis heute keine Antwort habe.
Aus dem Buch, das Beat Glocker jetzt geschrieben hat, könnte man herauslesen, dass er die Haltung vertritt, Menschen sollen ihr Schicksal annehmen, sollen das tragen, eine Behinderung zum Beispiel, eine Hirnschädigung. Stimmt denn die Einschätzung?
Ja und nein. Also einerseits ist es mein Plädoyer dafür, dass man jedem Mensch, egal wie er ist, seine Umgebung und seine Freiräume gibt, damit er sich optimal kann entfalten und wohlfühlt. Einfaches Beispiel, hat jetzt nichts mit dem Roman zu tun, aber ein ADHS-betroffenes Kind, dem geht es auf einem Bauernhof oder in einer Waldschule eindeutig besser als in einem 100 Quadratmeter grossen Schulzimmer, 8 Stunden am Tag. Einfach die Eingesperrtheit ist dort das Problem. Und darum soll man die Freiheit sich nehmen, schaffen oder suchen. Was ich aber nicht sage, und das wird dann oftmals von Menschen auch falsch verstanden, was ich nicht sage, es ist doch wunderbar, so Behinderungen, die sind unsere Goldschätze und unsere Sonnenschein und was ich da alles muss hören während meinem Leben, oder? Das ist überhaupt nicht so, das ist eine Belastung. Aber wenn man so, und man soll auch alles machen, zum versuchen, solche Defekte zu kompensieren, zu heilen oder zu verhindern. Aber wenn man sie hat, dann muss man diesen Menschen das optimale Umfeld geben.
Zurück zu dem Roman noch einmal, den Beat Glocker geschrieben hat, «Zweimal tot», wo das Hirn von einem Wissenschaftler am Leben erhalten wird, mit Maschinen und Prothesen verbunden, weil die Romanfigur das so verlangt, weil sie sagt, ich bin mein Gehirn. Stimmt denn die Aussage? Und sind sich der Romanautor Beat Glocker und der Wissenschaftsjournalist Beat Glocker da einig darüber?
Ich bin natürlich auch von dieser These ausgegangen, weil ich bin auch überzeugt, dass Gefühl und Intelligenz und alles, auch Glauben, Religiosität sogar, das ist alles gezeigt worden, dass das irgendwo im Hirn verortet ist und eben nicht im Herz oder in der Seele, wer weiß, wo immer die Seele auch ist, das ist im Hirn. Aber während der Recherche hat sich eben gezeigt, dass das Konzept das Hirn allein ist, das ist ein falsches, und das zeigen auch Forscher, unter anderem auch ein Roboterforscher aus der Schweiz, der Rolf Pfeiffer, der vom Embodiment redet. Das Embodiment heisst, was für ein Körper ist um das Hirn herum. Und das ist wichtig, weil der Körper sendet ja Signal an das Hirn. Und das Hirn entwickelt Denkmuster, Reaktionsmuster in Abhängigkeit von diesen Signalen. Also der Körper bestimmt, wie wir denken. Ganz ein einfaches Beispiel. Ein grosser Mensch sieht die Welt anders als ein kleiner. Ein stark übergewichtiger hat eine andere Vorstellung von Geschwindigkeit als ein leichtfüßig schlanker. Also es ist nicht das Hirn allein ist der Mensch, aber das Hirn in dem Körper ist der Mensch.
Das Hirn allein macht uns nicht aus. Das Hirn in unserem Körper macht uns aus. Das sagt Beat Glocker, der sich für seinen neuesten Roman mit Hirnforschung auseinandergesetzt hat. In dieser Frage, wie ist das mit unserem Hirn und unserem Bewusstsein und unserem Körper, was sie für ein Verhältnis haben zueinander, in dieser Frage gehen wir weiter hier im Treffpunkt, und zwar nach der halben Hälfte.
See me in a new light.
The Walker Brothers of SRF 1, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Zürichsee auf dem Seedamm Richtung Rapperswil. Stau wegen eines Unfalls. Hey, es geht um grundsätzliche Fragen heute im Treffpunkt. An was hängt es? Wo ist festgemacht, wer das wir sind? Wie das wir sind, wie wir die Welt erleben? Was macht unser Bewusstsein aus? Im neuen Buch vom Wissenschaftsjournalist und Autor Beat Glocker, den er vorhin gerade darüber erzählt hat, sagt die eine Hauptfigur: Ich bin mein Gehirn. Die rendierte Wissenschaftsredaktorin, heute Gast im Treffpunkt, schaut mich wach an, ein bisschen herausfordernd. Wie sieht ihr das aus in der Hirnforschung? Was hat ihr für Antworten auf die Frage, was unser Bewusstsein ausmacht?
Also im Moment, muss man sagen, im Moment hat sie eben keine klare Antwort. Sie sagt, man weiss eigentlich nicht genau, was Bewusstsein wirklich ausmacht. Es hat viele Theorien gegeben, verschiedenste Theorien, ältere, aber die haben sich auch ziemlich erledigt in der Zwischenzeit. Also früher hat man gesagt, das Bewusstsein, das ist bestimmten Hirnregionen zugeordnet, zum Beispiel bestimmten Zellen in der Grosshirnrinde. Heute weiss man, dass das anders ist. Und wir reden eigentlich heute eher davon, wobei man, wie gesagt, das nicht genau weiss, dass es Zusammenspiele sind, ist von verschiedenen Strukturen. Wir reden von Netzwerk. Also, was oft auftaucht, ist das Bild vom Sinfonieorchester, dass es halt verschiedene Hirnregionen sind, die zusammenspielen und nur so zu sagen, wenn die wirklich miteinander spielen und sich eine Sinfonie ergibt, dann entsteht Bewusstsein. Mhm.
Dazu kommt ja, das Bewusstsein entsteht ja nicht von selber im Hirn innen, sondern es kommt ja auch immer etwas rein, aus der Umwelt kommt genau. Signal rein.
Genau. Und eben dort gibt es auch, es gibt eigentlich zwei Theorien. Also eine sagt, unser Gehirn, das bekommt ständig Signale über aus der Umwelt. Wir sehen, wir hören, wir fühlen und die Signale, die wettiefern miteinander. Und das Signal, das sich da durchsetzt, wird über das ganze Gehirn ausgestrahlt und gelangt dann eben ins Bewusstsein. Aha. Also quasi das Stärkste, das sich durchsetzt. Und eine andere Theorie, das ist eben mehr so eine Netzwerktheorie. Bewusstsein, das entsteht dann, wenn Informationen eben kombiniert werden. Das Resultat ist also mehr als die Summe von allen Eindrücken. Und wenn eben so Netzwerk Strukturen die zerstört werden, zum Beispiel bei einem Unfall, dann kann es sein, dass das Hirn wie nicht mehr mit sich redet. Mhm. Und dann ist kein Bewusstsein mehr da. Das ist, wenn die Leute ins Koma fallen oder ins Wachkommen. Mhm. Das ist ja ein Thema, wo man wirklich ganz, ganz wenig darüber weiss, was passiert
was
denn
genau
eigentlich?
Passiert und was noch ist.
Das ist so ein Zwischenraum, der total noch nicht bis zu seinem Ende erkundet ist, wo auch ganz viel Forschung abläuft.
Etwas, was im Buch entworfen ist oder gezeigt wird, ist, was passiert, wenn das Hirn seinen Körper verliert, den Anschluss an das Nervensystem auch verliert. Dort passiert es, dass das Hirn böse wird, dass es manipuliert, dass es Leute zu Sachen zwingt, kein Gewissen mehr hat, kein Gefühl mehr hat. Was weiss man denn aus der Hirnforschung darüber, über das Verhältnis und das Zusammenspiel vom Hirn und vom Körper? Eben?
Ja, also dort ist man auch schon recht viel weiter. Dort hat es auch neue Erkenntnisse gegeben oder eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Früher hat man eben gedacht, eigentlich die ganze Intelligenz vom Mensch liegt im Hirn. Nicht nur mit Intelligenz, auch Gefühl und Ziel und so weiter. Und von dem her, eben, der Protagonist sagt ja, ich bin mein Gehirn. Und auf dieser Vorstellung beruht ja zum Beispiel auch das Konzept vom Hirntod. Also wenn der Mensch hirntod ist, dann gilt er medizinisch als tot und man darf seine Organe entnehmen. Und diese Vorstellung war schon immer umstritten gewesen. Sie ist bis heute eigentlich auch, wird immer wieder angegriffen. Und was eben jetzt neu dazukommt, ist, dass die Robotikforschung, künstliche Intelligenzforschung, die haben gezeigt, Gehirn und Körper sind ganz eng miteinander verknüpft. Also auch die Intelligenz oder Persönlichkeit ist über den ganzen Organismus eigentlich verteilt. Und eben der Pionier auf diesem Gebiet, das ist der Rolf Pfeiffer, der Beat Glocker, hat schon gesagt in seinen Ausführungen. Ein früherer ETH-Professor, heute emeritiert, er hat eben von dem Embodiment geredet. Mhm. Also das Gehirn ist nicht einfach der Mensch, nur der Körper um ihn herum macht ihn eigentlich dazu.
Im Buch passiert etwas Verrücktes. Der Körper wird nämlich ganz weggenommen, der stirbt und am Schluss schwimmt das Hirn so in einem Kasten, in einer Lösung, in einem Inkubator und daran angehängt sind dann Neuroprothesen zum Sehen, Hören, Greifen, Schmecken. Also kein Körper mehr, aber viele Maschinen. Ist so etwas überhaupt möglich?
Also ich glaube, es gibt viele Wissenschaftler und Science-Fiction-Anhänger, die sich das wünschen, dass das möglich wäre. Es geistern auch immer wieder so Meldungen durchs Netz, dass jemand das schon gemacht habe. Also gerade letztes Jahr zum Beispiel hat angeblich, man weiß ja nicht, ob das stimmt, ein Neurochirurg aus den USA bei Schwein dann das Hirn raus operiert und während 36 Stunden eben in so einem Inkubator am Leben erhalten. Man weiß nicht, ob das stimmt. Oder ein anderes Beispiel, der italienische Neurochirurg, der Sergio Canavero, der hat immer wieder mit viel Pompe so eine Kopftransplantation angekündigt. Aber um ehrlich zu sein, das ist Science-Fiction und ist nicht gemacht worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Ethikkommission in der Schweiz oder auf der Welt so etwas wirklich durchgehen würde.
Ethik, gutes Stichwort. Zusammenhang mit Hirn, Körper, Bewusstsein, Forschung und Hirnforschung, was darum geht, heute im Treffpunkt. Wie weit soll die Hirnforschung gehen? Was soll sie also ermöglichen? Bei was ist man sich einig? Wo tauchen Fragen auf und was sind das für auf das gehen wir in gut 10 Minuten hier im Treffpunkt.
This is a party song that makes the party going on. Are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, you will take your chance. The party going on. You think I'm a star? I tell you, you're wrong. I just made my music and that makes me strong. For so many people, being a star is a dream. When you see yourself acting, then it's only a dream. You see you rather dancing like being a clown or being a king, I mean a king without a crown. So now let me tell you just one more thing. You better do what you want and you start this thing.
There's a party. Don't you know today there is a party. Open up your heart. You won't
Das sind Foreigner auf SRF 1. Der Freitagvormittag, der Treffpunkt zum Thema Hirnforschung zwischen Realität und Fiktion. Gast bei uns in der Sendung ist Irin Dietschi, SRF-Wissenschaftsredaktorin. Sie beschäftigt sich mit Hirnforschung, mit Neuroprothesen. Jetzt kann man die Sachen einsetzen, um Menschen, die eine Behinderung haben, helfen. In diesem Zusammenhang redet man von sogenannter Defizitkompensation. Aber eben nicht nur. Es gibt auch Begriffe wie Erhöhung und Überhöhung in diesem Zusammenhang. Was ist mit dem gemeint, Irin?
Ich glaube, es geht vor allem darum, dass die Behinderten wie einfach auch keine behinderten Hilfsmittel mehr wollen. Und das befeuert halt so eine Entwicklung, wo Handprothesen oder auch Rollstuhl, die kommen plötzlich, oder auch Beinprothesen, die kommen plötzlich wie so etwas Cooles über. Also so die modernen Handprothesen zum Beispiel, die sehen ja nichts gemeinsam mit diesen schwarzen, lederüberzogenen Dinger, die es früher gegeben hat, sondern das sind so coole, ganz filigran gefertigte Dinger. Und die sie tragen, die inszenieren sich dann auch so ein bisschen als Bionic Man, Superman, oder? Oder denk mal an Oscar Pistorius, da mit seinen Federprothesen. Der hat wirklich so bei den Olympischen Spielen ganz vorne mitgespielt. Und man kann mit denen höher kumpen, man kann schnell sein. Oder auch die Vorstellung, dass man mit dem Rollstuhl fliegen kann. Also Augmented Reality. Dann hat es 2016 hat's den Cybathlon gegeben. Das ist so eine kleine eine Gesamtentwicklung, wo wie einerseits man versucht, das Bild von der Behinderung hinter sich zu lassen und zu sagen, wir sind auf Augenhöhe, wir haben unsere Hilfsmittel und wir spielen mit. Und vielleicht sind wir sogar noch ein bisschen besser, dank unseren neuen Hilfsmitteln.
Diese Hilfsmittel, diese Entwicklungen, das wirft natürlich Fragen auf im Zusammenhang mit solchen Sachen. Das alles kostet zum Beispiel. Wer kann sich denn das leisten? Kann man nur denen helfen, die das Geld haben, um das zu zahlen? Wer entscheidet, wem das man helfen kann? Wie werden genau so Fragen diskutiert?
Also ich glaube, so in der breiten Öffentlichkeit wird es eben überhaupt nicht diskutiert. Man hat die Vorstellung, dass das dann für alle verfügbar ist. Und so ist es natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das wissen sämtliche Familien, das wissen alle, die sich im Entferntesten irgendwann haben müssen mit der IV umschlagen oder sonst irgendwie mit einer Versicherung, dass man wirklich muss kämpfen um jedes kleinste Hilfsmittel und das mit diesen coole Prothesen oder mit diesen Rollstühlen, mit diesen smarten. Ja, das ist halt häufig einfach nur noch so erst in der Forschung verortet. Und
es gibt aber Leute, die schon Visionen haben, die sagen, das kann sich ändern.
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt Forschung selber und die kämpfen auch dafür. Also der Robert Triender zum Beispiel, der ETH-Professor, der den Cybathlon ins Leben gerufen hat und jetzt auch wieder einen organisiert, 2020. Er sagt, Technik wird den Menschen über lange Zeit, über lange Frist, leistungsfähiger machen und stärker. Es gibt ja so die Exoskelette, an denen forscht er, der Robert Triender, sind so Stützapparate, die mit Motoren noch ausgestattet sind. Und im Moment sind die noch ganz klobig und schwer. Und man kann sich nicht vorstellen, dass die irgendeinem im Alltag könnten helfen. Aber er sagt, oder hat mal in einem Interview gesagt, dass künftige Exoskelette wahrscheinlich mal werden sein wie Hosenanzüge, ganz leicht und bequem. Und dass man sich die einfach so anlegen kann und so schnell zur Arbeit laufen, dass man eigentlich gar kein Auto mehr braucht.
Und das wäre ja dann auch etwas für Menschen, die keine Behinderung haben, sondern die einfach sonst brauchen. Also nicht, um ein Defizit ausgleichen oder so. Und interessanterweise gibt es das, glaube ich, jetzt schon. Menschen, die eigentlich gesund sind, aber darauf abfahren, sich auszurüsten mit allem, was irgendwie möglich und neu ist.
Genau, es gibt so eine Community, die heisst Transhumanisten. Also die Community oder die Bewegung, die gibt es schon lange. Aber so in der neuesten Ausprägung sind das Leute, die denken, sie könnten mit Neuroprothesen oder Chips so quasi wie eine neue Stufe von der Evolution erreichen. Und das sind, also die Transhumanisten, dass die wollen mit Maschinen verschmelzen, die träumen den Traum und sie wollen wirklich Cyborgs werden. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem jungen Schweizer, der ist noch nicht 30 Und der trägt so Chips unter der Haut, mit denen öffnet er Türen oder er sucht Kontaktdaten. Und etwas, was die sagen, ist, behindert ist man, eben, wenn man keine bionische Prothese mehr trägt oder keinen Chip im Hirn mehr hat oder keine Kamera im Auge. Behindert sind die, die das alles nicht haben. Und wir sind eben die Coolen.
Klingt eigentlich schon, ja, klingt speziell. Und klingt nach Science Fiction auch ein bisschen. Und da gibt es noch etwas. Es kommen ja immer auch Befürchtungen und Ängste ins Spiel, wenn es um neue Entwicklungen geht. Es gibt Leute, die sagen, dass Neuroprothesen oder Exoskelette, wie du vorhin erzählt hast, in Form von Roboteranzügen auch könnten gebraucht werden, zum Armeen ausrüsten, zum Krieg führen oder, wenn es ums Programmieren geht, zum Cyberterrorismus betreiben. Was ist an dem?
Ja, das sind halt eben so die Hollywood-Fantasien, die man auch kennt aus den Filmen. Also, mir kommt jetzt hier gerade der Film Avatar in Sinn, der vor ein paar Jahren gelaufen ist. Dort ist auch der Bösewicht, der gegen die Guten, gegen die Avatare, die Blauen, die Naturmenschen, der will ja die bekämpfen. Und der tritt am Schluss mit so einem riesigen Exoskelett an. Aber ich glaube, das sind wirklich so Hollywood-Fantasien, wo wirklich Drehbücher beführen im Moment. Und es zeigt eigentlich auch, dass jede Technik kann missbraucht werden. Das ist so, wo es wird anführen, das wird sich weisen.
Die Rendite von der SRF Wissenschaftsredaktion über Realität und Fiktion, über Science Fiction auch, wenn es um das geht, wo die Hirnforschung oder Prothesen, Neuroprothesen in Zukunft können. Und über das Spannungsfeld zwischen Forschung, Technologie, Ängste und Hoffnungen. Der Treffpunkt auf SRF 1 über Hirnforschung und Neuroprothesen. Also Treffpunkte kann man immer auch nachhören. Die sind parat als Podcast und im Netz auf srf1.ch. Das ist Musik aus der Schweiz. Irwisch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.